Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sommerrunde. Heute zur Veranstaltung Sehnsucht nach dem Unbestimmten, Beiträge zu einer Philosophie des Unsagbaren. Platon, Nietzsche und auch Kafka sind drei Autoren, in deren Werken die Sehnsucht nach dem Unbestimmten zum Ausdruck kommt. Was aber ist diese Sehnsucht nach dem Unbestimmten oder Unbestimmbaren? Die Frage klingt zunächst sehr abstrakt, aber für ihre Beantwortung konnten wir einen ausgezeichneten Experten gewinnen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Wiebrecht Ries. Herr Professor Ries studierte Philosophie und Germanistik in Basel, Tübingen und Heidelberg. Seit 1978 lehrt er als Professor für Philosophie hier an der Leibniz-Universität. Seine Forschungsschwerpunkte sind Geschichte der Philosophie, insbesondere die Antike und da auch Platon, die Ästhetik der Moderne, da kommt Kafka zum Ausdruck, und Nietzsche. In diesem Vortrag mit Seminarcharakter sind Sie durchaus zum Mitdenken und Mitreden aufgefordert. Sie werden sehen, die Sehnsucht nach dem Unbestimmbaren ist uns vielleicht mehr, als wir gemeinhin glauben würden. Ich wünsche Ihnen nun spannende Einsichten und eine anregende Diskussion zur Sehnsucht nach dem Unbestimmten und zu den Beiträgen einer Philosophie des Unsagbaren. Bitte, Herr Professor Ries.
Ich danke Ihnen erstmal herzlich und hoffe, dass das Mikrofon geht. Ja, die Technik hat so seine Tücken. Und zunächst einmal freue ich mich auch, dass Sie ja so zahlreich erschienen sind und ich Sie auf wirklich große, bedeutende Literatur auch hinweisen kann. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, ich weiß es nicht, dass Sie sagen, ja, da spricht nun jemand, der die Philosophie vertritt, über das Unbestimmte. Es ist ja im Grunde genommen die Aufgabe der Philosophie, gerade zum Bestimmten zu kommen. Etwa, dass wir uns in der Reflexion darüber klar werden, was eine Sache zu etwas macht, was sie ist. Aber so einfach ist es natürlich in der Philosophie nicht. Wenn man auf die Grenzen dessen bedenkt, was man sagt, wenn man etwas sagt. Das heißt, im Etwas sagen ist bereits schon das enthalten, was nicht gesagt ist. Es ist also das Sagen immer etwas, was in sich schon das Gegenteil von etwas anderem enthält, was man sagt. In der Psychoanalyse etwa hat Sigmund Freud das an dem Beispiel etwa des Sich-Versprechens klar gemacht. Wenn wir etwas sagen, versprechen wir uns, aber wir versprechen uns nicht zufällig, wie wir meinen, sondern es steckt dahinter eine bestimmte Notwendigkeit. Bevor ich nun zu meinen eigenen Ausführungen zu Plato, zu Nietzsche und zu Kafka komme, gestatten Sie mir doch einige Vorbemerkungen. Große Werke der Literatur machen uns etwas bewusst, was der bedeutendste moderne Dichter Portugals, Fernando Pessoa, in seinem Buch der Unruhe geschrieben hat. Und meine Damen und Herren, ich darf Ihnen dieses Buch von Fernando Pessoa, das Buch der Unruhe, das nach seinem Tod veröffentlicht worden ist, sehr, sehr ans Herz legen. Es ist eine wunderbare Lektüre, dass man darin liest, wenn man abends nicht ganz zur Ruhe kommt. Ich werde ja öfters mal von meinen Studenten oder Studentinnen immer gefragt, Herr Professor, was haben Sie eigentlich auf Ihrem Nachttisch liegen? Das ist eine sehr intime Frage. Aber was ich auf meinem Nachttisch liegen habe, sind auf der einen Seite die wunderbaren Essays von Montaigne und auf der anderen Seite das Buch der Unruhe von Fernando Pessoa. Gott sei Dank gibt es jetzt das Buch, das zuerst im Ammann Verlag Zürich erschienen ist, auch als preisgünstige Taschenbuchausgabe. Und sogar, soweit ich weiß, gibt es über dieses Buch eine Hör-CD. Nun, was hat denn nun sozusagen dieser bedeutendste Dichter Fernando Pessoa in seinem Buch der Unruhe geschrieben? Und schon das, was ich ihm zitiere, ist glanzvoll formuliert. Er hat gesagt, das ganze Leben der Seele, es geht also um das seelische Leben, ist eine Bewegung im Halbschatten. Wir leben in der Dämmerung des Bewusstseins. Wir sind etwas, was sich in der Pause eines Schauspiels abspielt. Manchmal erblicken wir flüchtig durch bestimmte Türen hindurch etwas, was vielleicht nichts anderes als ein Bühnenbild ist. Wenn Sie also genau auf die Formulierung achten, das empfiehlt sich ja immer, dass Sie, sage immer, habe meinen Studenten immer gesagt, ihr müsst lernen, mit der Lupe zu lesen. Wenn Sie auf diesen Satz genau schauen, dann heißt es hier, manchmal erblicken wir flüchtig durch bestimmte Türen hindurch etwas. Und um dieses Etwas geht es, weil dieses Etwas eigentlich der Magnet unserer Sehnsucht ist. Die Literatur spürt seine symbolischen Manifestationen wie den feinsten Verästelungen der menschlichen Psyche nach. Zugleich aber steht sie vor dem riesigen Problem, und mit diesem Problem beschäftigt sich nicht nur Literatur, mit diesem Problem beschäftigen wir uns von morgens bis abends selber. Wie lässt sich das Seelische überhaupt in einem magischen Raum von Bedeutungen versprachlichen? Also es geht um das Problem, wie versprachlichen wir seelisch etwas? Sie wissen, dass alle aus ihren Schwierigkeiten der Kommunikation, dass sie dem anderen etwas mitteilen möchten und immer das Gefühl haben, das, was ich eigentlich ihm sagen will, das kann ich gar nicht sagen. Das riesige Problem einer Versprachlichung des Seelischen. Und ich will Ihnen da einen ganz bedeutenden Dichter der Moderne, dem man sich nicht genug beschäftigen kann, kurz erwähnen. Das ist Heinrich von Kleist. Und Heinrich von Kleist, ich hoffe, dass Sie einige zumindest den zerbrochenen Krug mal gesehen haben von ihm, oder den Prinzen von Homburg, oder die Penthesilea. Und Heinrich von Kleist hat an seine Schwester Ulrike Folgendes geschrieben. Da sehen Sie genau, worauf das rausgeht. Er hat an seine Schwester Ulrike geschrieben, am 13. März 1803, ich weiß nicht, was ich dir über mich unaussprechlichen Menschen sagen soll. Ich wollte, ich könnte mir das Herz aus dem Leib reißen, in diesen Brief packen und dir zuschicken. Dummer Gedanke. Also wir stehen vor dem großen Problem, wie versprachlicht ich das Seelische? Und die mit diesem Problem verbundenen Schwierigkeiten führt dann zu einer Krise des Sagbaren am Rand des Schweigens. Die Sehnsucht nach dem, was durch keine Begriffssprache bestimmbar ist. Das Nicht-Tatsächliche hat es die große österreichische Dichterin Ingeborg Bachmann genannt, führt in der Sprache der Kunst zu der Einsicht in die Grenze des Urteils, das etwas als etwas bestimmt und es zu einem Fall macht. Der berühmte Ausdruck in der Philosophie, die Philosophiestudenten müssen sich da immer herumplagen, den Kategorientafeln bei Kant etwa, aber schon bei Aristoteles. Das heißt, dass der Begriff der Kategorie eigentlich auch einen juridischen Sinn hat, das heißt nämlich der Ankläger. Das heißt, wird durch die Kategorien der Sache Gerechtigkeit widerfahren oder nicht? Also es geht um die Einsicht in die Grenze des Urteils, das Urteil, das etwas als etwas Bestimmtes zu einem Fall macht. Nun, er hat in der Philosophie des deutschen Idealismus, denken Sie bitte an Fichte und vor allem an Schelling, hat diese Philosophie des deutschen Idealismus das andere im Leben entdeckt. Das, was nicht konzeptionalisiert werden kann, das, was von der Philosophie nicht zum Fall gemacht werden kann. Und darum geht es. Ich hatte Ihnen kurz die große österreichische Dichterin Ingeborg Bachmann genannt. Sie hat ein riesiges Romanprojekt gehabt, das sie Todesarten betitelt hat. Und da gibt es einen nachgelassenen Roman von ihr, der heißt Der Fall Franza. Und da geht es auch darum, dass sich Ingeborg Bachmann in diesem Buch dagegen wehrt, zum Fall gemacht zu werden. Welche Rolle nun spielt für eine vernehmende Vernunft das unbestimmte Andere in unserem Leben? Nun, mein Freund, der Psychiater und Philosoph Hindert Emrich, hat in seinem Lindauer Vortrag Sehnsucht und Erinnerung, Alternativen zu herkömmlichen Schemata der Psychoanalyse, darauf aufmerksam gemacht, dass für den französischen Psychoanalytiker Laplanche Freud zu kurz greift, wenn er das andere im Bereich des Es und der unbewussten Triebwelt verordnet. Vielmehr erfordere es die Andersheit des real Anderen, die wirkliche Welt des Ersehnten als das andere unserer selbst zuzulassen. Es geht also um das andere unserer selbst. Und mit diesem anderen unserer selbst werden die Protagonisten in den Dichtungen Franz Kafkas konfrontiert. Wie kommt es zu dieser Konfrontation? Es genügt ein vermeintlicher Schlag ans Hoftor. Ich hoffe, ich wünsche, würde mir das wünschen, dass Sie so die gesammelten Erzählungen von Franz Kafka in Ihrem Bücherregal haben. Da schlagen Sie heute Abend mal nach. Lesen Sie mal Der Schlag ans Hoftor. Es genügt ein vermeintlicher Schlag ans Hoftor. An einem heißen Tag im Sommer. Sogleich tauchen Reiter auf, Staub erhebt sich, verhüllt alles außer den aufleuchtenden Spitzen ihrer hohen Lanzen. Die Einbruchstelle für das Mystische im Sinne eines Unaussprechlichen, das sich zeigt, bei Kafka ist es das Aufblitzen der Lanzen, dieser Einbruchstelle korrespondiert aus tiefenpsychologischer Perspektive die Einbruchstelle einer Erregung in dem psychischen Apparat, in der Erzählung, symbolisiert durch die Faust der Schwester des Erzählers und deren Einschreibung in die Spuren des Unbewussten. Nun, es ist schon eine Erfahrung, die bei Plato in seinem Höhlengleichnis formuliert ist, wie exemplarisch formuliert ist, dass wir eigentlich in einer Schattenwelt der Erscheinungen leben. Und diese Schattenwelt der Erscheinungen ist für Kafka geradezu der Vordergrund vor der eigentlichen Wahrheit, die bei ihm durch die Tür des Gesetzes symbolisiert ist. Bewacht wird diese Tür von dem Türhüter. Die ein Leben lang dauernden Verhandlungen mit ihm um Eintritt, die Züge einer obsessiven Suche nach Helfern, bei Kafka ist es vor allem von nach Frauen zeigt, dominiert Josef K.'s Agieren in seinem Prozess und blockiert seine Versuche, sich in den Gedankengang der vom Gericht beauftragten Personen einzuschleichen. Die Handlung des weltberühmten Romans Der Prozess, die Handlung, das könnte man abstrakt so zusammenfassen, dass sie darin besteht, aus wiederholten, aber vergeblichen Versuchen, Josef K.'s die andere Seite der Wirklichkeit zu verstehen, mit der ihn das Gericht konfrontiert. Und Symbol dieses Scheiterns ist die kleine erloschene Lampe in der Hand Josef K.'s. Die kleine erloschene Lampe. Sie könnte auch ein Symbol für das Vermögen der Vernunft sein. Das ist ein ganz erschütternder Satz im Prozessroman. Die Lampe in Josef K.'s Hand war längst erloschen. Man braucht ein ganzes Leben lang, so hindert Emmerich im Blick auf die Türke-Legende, um zu einem Sehen im Dunkeln zu gelangen. Man braucht ein ganzes Leben, um zu einem Sehen im Dunkeln zu gelangen, um den Wächter in uns zu überwinden, der uns vor dem Eintritt in die Tür des Gesetzes absperrt. Unser Auge, geblendet vom Taumel des Lichts im August, erkennt den Glanz, der unverlöschlich aus der Tür des Gesetzes bricht, vielleicht kurz vor dem Tod. Der Ruf des Gefängnisgeistlichen, siehst du denn nicht zwei Schritte weit? Das ist ja auch paradox formuliert. Im Dom ist es stockdunkel und er sagt, siehst du denn nicht zwei Schritte weit? Dieser Ruf des Gefängniskaplans ist der Weckruf an Josef K., aus dem Schlaf in der Fremde der Welt zu erwachen, die Dämonen seiner Angstfantasien zu überwinden und die Ahnung der Seele von diesem Glanz zu beflügeln. Schon zuvor hat Frau Grubach ihrem liebsten Mieter anvertraut, beim Lauschen hinter der Tür, das haben so alte Damen an sich, ja? Sei ihr von den Wächtern berichtet worden, bei der Verhaftung von K. handle es sich, ist ganz rätselhaft, um sein Glück. Bei der Verhaftung handle es sich um sein Glück. Was K. an diesem Morgen an befremdlichen Geschehen verhalte, sie für etwas Gelehrtes, dass sie zwar nicht verstehe, dass man aber auch nicht verstehen muss. Nun, im Folgenden will ich die Transzendierung unseres Daseins auf eine von den wissenschaftlichen Vernunftsystemen nie einnehmbare Jenseitigkeit unserer Sehnsucht an drei Beispielen verdeutlichen. Sie repräsentieren auf verschiedene Weise ein begrifflich nicht definierbares. Im Horizont einer Philosophie des Unsagbaren sind seine Symbole einmal Platos Figur des Erres, Nietzsches Vision des Hirten und Kafkas Schloss. Die in einer Dynamik ist daran zu erkennen, dass sie von etwas existenziellen Mitteilung geben, indem sich äußere Tatsachen und innere Geschehensabläufe auf sehr rätselhafte Weise verbinden. Und das führt uns zu einer ganz wichtigen Erkenntnis in Bezug auf die Kunst. Die Kunst hat immer ein deiktisches Moment. Sie zeigt immer auf etwas. Und die Deixis des Kunstwerkes weist über das Gesagte als einem intentionalen Gegenstand hinaus auf das Ungesagte, das es begleitet wie sein Schatten. Und es ist diese Transzendenz zu dem Eros, dem Hirten und dem Glockenklang oben vom Schloss herab, den Sinn einer symbolischen Rede verleiht. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Zu Plato, eine wunderschöne Formulierung meines Freiburger Kollegen Bernd Grützler, hat Plato den Fürsten im Geist, im Reich des Geistes genannt. Ganz kurz, bitte. Plato im Jahr 427 vor Christi Geburt, in Athen geboren und 347 dort gestorben, war der bedeutendste Schüler des Sokrates. Wie sein siebter Brief, der siebte berühmte Brief, erkennen lässt, war die Hinrichtung seines Lehrers im Jahre 399 der entscheidende Anstoß auf den Weg zur Philosophie. Das ist das, was diesem jungen, wunderbaren, begabten, Aristokraten, der sich politisch vor allem in Athen betätigen wollte, einen Weg zur Philosophie gewiesen hat. Das war dieses große, erschütternde Erlebnis, dass sein Lehrer Sokrates von den Athenern hingerichtet wurde. Seine Meisterdialoge, Sympathion und Phaidon, die auch man heute noch lesen, studieren kann, sind auf die Grundmächte der Liebe und des Todes hin orientiert. Nun, eine schöne Einführung in seine Philosophie bietet das Buch Hauptprobleme der platonischen Philosophie. Und wer kann denn eigentlich, das sind Heidelberger Vorlesungen über Plato, wer kann eigentlich besser über Plato sprechen als ein Grieche? Und dieser Mann heißt Johannes Theodorakopoulos. Hauptprobleme der platonischen Philosophie. Nun ist es immer wichtig für diejenigen, die, sag ich mal, leicht ironisch nicht genug Griechisch können, dass sie eine gute Übersetzung haben. Und da gibt es eine wunderbare Übersetzung, die als Taschenbuch erschienen ist. Und die endlich einmal das Symposion richtig eindeutscht. Denn normalerweise, wenn Sie also das Symposion übersetzen, haben Sie immer berühmte Formulierung, das Gastmahl. Nun, das Gastmahl. Aber das Gastmahl ist gar nicht so das Gastmahl, sondern die viel schönere Übertragung heißt, das Trinkgelage. Das Trinkgelage. Ich habe das immer sehr bedauert. Ich habe ja in meiner aktiven Zeit immer wieder Plato-Seminare gehalten, natürlich immer das Symposium, und ich habe das immer mit meinen Studentinnen und Studenten immer bedauert, dass wir da nicht Wein trinken durften. Das ist ja leider Gottes in der Universität mit akademischen Veranstaltungen verboten. Nun, glänzend übertragen ist das Symposium von Ute Schmidt-Berger, Titel Das Trinkgelage. Und das ist auch noch mit wunderbaren griechischen Vasenbildern verbunden. Und zudem darf ich Sie auf meine 2003 bei DTV verwiesene Einführung, Leseeinführung, Plato für Anfänger, in das Symposium verweisen. DTV, meine Leseeinführung im Plato-Symposium. Platos um 380 entstandener Dialog mit den sechs Reden auf den Eros zählt auch heute noch zu seinen bedeutendsten Schriften. Dass Eros jenes Verlangen in unserer Seele ist, das von dem sinnlich aufleuchtenden Glanz des Schönen, in dem die Griechen, die ja sehr sinnlich begabt, ein sehr sinnlich begabtes Volk sind, in dem die Griechen die Anwesenheit eines Göttlichen sahen, dass dieser aufleuchtende Glanz zu der Idee des göttlich Schönen selbst hinlenkt, bleibt eine stets neu zu durchdenkende philosophische Entdeckung. Und diese philosophische Entdeckung, die geht zurück auf den Dialog zwischen Sokrates und der Priesterin Diotima. In diesem Dialog wird Sokrates durch alle Stufen des Seins auf den Weg der Philosophie hinaufgeführt, bis er das Sein an sich anblickt. Sokrates steht wie sein alter Ego, Diotima, aber das ist ganz wichtig, bereits schon im Horizont der von den Sophisten, den Aufklärern des Altertums, ausgehenden Kritik des mythischen Denkens. Beide, sowohl die platonische Diotima wie auch Sokrates, sind, was den religiösen Volksglauben anbetrifft, heimliche Atheisten. Wenn nun auch Eros für sie kein Gott mehr ist, so ist er doch, wie ihn die griechischen Dichter gesehen haben, von Anfang an eine übermenschliche Macht. Das ist in gewisser Weise tröstlich. Schon die altgriechische Dichtung sagt dem Eros, der Macht des Eros kann sich kein menschliches Wesen letztendlich entziehen. Diotima nennt ihn einen großen Dämon deswegen, einen großen Dämon. Nun, wenn wir das Wort Dämon hören, dann denken wir gleich an irgendetwas Dämonisches und Dostojewski fällt uns ein, aber das ist nicht griechisch. Der ursprüngliche Sinn des griechischen Wortes Daimon, der ursprüngliche Sinn des griechischen Wortes Daimon umfasst den ganzen Bereich der religiösen griechischen Erfahrung geheimer Mächte, die auf das Dasein einwirken. Dämonisch, so der Basler Professor für Archäologie und Kunstgeschichte Karl Schäfold. Ich habe das große Glück gehabt, ihn noch als Schüler in Basel persönlich kennenzulernen. Wunderbare Führung durch das Basler Kunstmuseum gegeben, die Antikenabteilung. Karl Schäfold hat also in dem Buch Griechische Kunst als religiöses Phänomen gesagt, dass der Daimon für die Griechen das Walten des Schicksals bedeutet, zum Beispiel wenn einen der Wahn oder der Tod schlägt. Und bei Plato sind Dämonen Mittelwesen zwischen Menschen und Göttern, so auf der Eros. Und das Dämonische an dem Eros ist seine hermeneutische Natur. Hermeneutik heißt für Dolmetschen. Das heißt, die hermeneutische Natur des Eros verdolmetscht und vermittelt, sie vermittelt zwischen der Sphäre der Götter und der Sphäre der Menschen. Im Gegensatz nun zu den altgriechischen Mythen betont Plato aber den Abstand zwischen Gott und Mensch. Platos Lehre von der Idee des Guten, so hat es mein akademischer Lehrer in Heidelberg, Hans-Georg Gadamer, formuliert, Platos Lehre von der Idee des Guten enthält die philosophische Transzendenzerfahrung der Griechen, die den Begriff eines Gottes, der nicht von dieser Welt ist, präludiert. Soweit das Zitat meines Lehrers. Gleichwohl aber sind in der Philosophie Platos die Sphären des Göttlichen und des Menschlichen nicht radikal getrennt. Als gestufte Seinsbereiche stehen sie in einem Zusammenhang mit der Einheit alles Seienden, die durch das vielfältige Schwanken unserer Welterfahrungen durchleuchtet. Nun, im Zentrum des Tränkelagers steht der von Diotima erzählte Geburtsmythos des Eros. Das ist ein wunderbares Stück, ja. Und dieser Geburtsmythos, also Plato zeigt hier ein Grundprinzip sozusagen der Betrachtung des Mythos in seiner genealogischen Form. Dieser Mythos zeigt märchenhafte Züge. Es ist fast ein Märchen. Und zu diesem Märchen einige Verständnishilfen. Eros wird am Geburtstagsfest der Aphrodite, der Göttin der Liebe, im Garten des Zeus gezeugt. Über der Stunde seiner Zeugung liegt das Himmels- und Meereslächeln dieser Göttin. Aber diese Stunde der Zeugung verdankt sich einer List seiner Mutter, der nüchternen Armut des Irdischen. Eine wunderbare Sache. Ich habe ja leider nicht die Zeit, das jetzt mit Ihnen gemeinsam so sehr zu vertiefen. Diese Mutter legt sich zu dem vom göttlichen Trank des Nektar berauschten Reichtum einem himmlischen Festgast. Und durch dieses Beilager empfängt sie ihren Sohn, den Eros. Und wie das nun immer ist bei Kindern, alle Kinder tragen das Erbteil ihrer Eltern in sich. Auch der Eros. Und das Erbteil seiner Mutter, seiner Mutter Penia, ist das Unbehauste, das ewige Unbefriedigtsein, der Hunger in der Liebe. geniesert wird. Von Plato ist dieses Erbteil in der allegorischen Figur der Penia personalisiert, die sich bettelnd vor der Tür der unsterblichen Götter herumtreibt. Das ist das Erbteil seiner Mutter. Und das Erbteil seines Vaters nährt sich von dem goldenen Schatz der Klugheit, deren Sohn dieser Vater ist, der den Durchgang, das ist auch etymologisch gewährleistet durch das Wort, Poros, den Durchgang zum Ziel der Weisheit weiß. Eros, der blutige Landstreicher, mit den Gesichtszügen des Sokrates, ist nach einem Wort Nietzsches in Jenseits von Gut und Böse ein Genie des Herzens. Ein gewaltiger Jäger und Fallensteller. Das von ihm begehrte Wild, dem er nachstellt, ist die mit der Schönheit vermählten Weisheit. Die Netze, die er nach dieser Geliebten auslegt, beweisen, dass ein gewaltiger Zauberer, ein Hexenmeister und ein Sophist sie geknüpft hat. Als Kreuzung zwischen Mangel und Reichtum, Nüchternheit und Trunkenheit, himmlischen und irdischen, sterblichen und unsterblichen, aufblühen und verwelken, ist Eros reines Zwischensein. Und als solches ist er die vollkommene Repräsentation des liebenden Geistes. Und wenn Sie davon eine Ahnung bekommen wollen, meine Damen und Herren, was dieser Eros ist, dann verweise ich Sie auf ein geniales Stück Musik. Wenn Sie das wissen wollen, dann hören Sie bitte, wir alle hoffentlich einen CD-Spieler, ja? Suchen, kramen Sie mal raus, Mozarts Klavierkonzert Nummer 23. Kramen Sie einfach den Klavierkonzert Nummer 23 von Mozart heraus. Und musikalisch wird Eros dort als eine schwerelose Melancholie eines Unterwegsseins in der Kutsche hörbar. Vor allem im zweiten Satz. Zusammenfassend darf ich rekapitulieren. Erstens, der Eros der Diotima hebt sich durch sein dämonisch triebhaftes Wesen von dem traditionellen Bild des Eros als einem anmütigen Jüngling ab, das Agathon und seine Freunde in ihren Reden auf dem Trinkgelage preisen. Ja, also Agathon, der Dichter Agathon und seine Freunde preisen also den Eros als einen anmutigen Jüngling, aber es fehlt sozusagen dieses dämonische Kolorit. Das ist also erstens mal, dieser dämonische Hintergrund fehlt bei den anderen Reden des im Symposium. Zweitens, das Bild des wahren Eros, das von Diotima in der Einweihungsrede vorgestellt wird, zeigt ganz deutlich Züge des Sokrates, der meist barfuß und in abgetragenem Mantel und dazu noch mit dem Gesicht eines Silens auf der Agorat Athens täglich seinen Geschäften nachging. Und die Geschäfte bestanden darin, Menschen für die Philosophie zu begeistern. Drittens, wer wie Eros weder Weisheit noch Schönheit als sein Eigentum besitzt, der ist sich seiner Bedürftigkeit hinsichtlich einer abschließend definitiven Antwort auf die philosophischen Fragen an das Leben bewusst. Sie sind also in guter Gesellschaft. Ja? Das Bewusstsein eines Mangels bei den Menschen zu wecken, ist Hauptzweck der sogenannten sokratisch-platonischen Elenktik, jener Methode, die darauf abzielt, durch die Destruktion eines bloß eingebildeten Wissens, da tun sich ja die meisten von der Menschen sehr groß damit, zu sagen, mein Gott, was bin ich für ein Fachspezialist, ja? Durch die Destruktion eines bloß eingebildeten Wissens, das philosophische Wissen, um die eigene Unwissenheit zu erreichen. Das ist der berühmte Satz von Sokrates: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Nicht? Also dieser Abbau eines bloß eingebildeten Wissens führt zu dem philosophischen Wissen um die eigene Unwissenheit. Und dieses Bewusstsein der eigenen Unwissenheit ist die Voraussetzung für eine Weisheit, deren Kern, esoterischer Kern übrigens, eine philosophische Religion ist. Mein leider verstorbener Kölner Kollege Karl Albert hat ein wunderbares Buch geschrieben, nämlich Griechische Religion und platonische Philosophie. Und diejenigen, die von Ihnen, ich weiß nicht, wie viele das sind, frage das jetzt auch nicht ab, aber die zufälligerweise bei der wissenschaftlichen Buchgesellschaft noch Mitglied sind, es soll ja noch einige davon geben, ja, den empfehle ich von Karl Albert Platonismus, wo das dargelegt wird, dass im Grunde genommen die platonische Philosophie eine Art von philosophischer Religion ist und ihr Kult ist zwei Gottheiten verpflichtet, nämlich einmal dem Dionysos, dem Gott der Mysterien, und Apollon, dem Gott der Reinigung. Nun, der große Abstand, der Sokrates auf dem Weg zu den Mysterien der Liebe von Diotima trennt, wird von ihr ironisch betont. Das ist ja das Schöne bei Plato, nicht? Dass sie bei Plato niemals irgendetwas dogmatisch formuliert bekommt, sondern immer dieser wunderbare, leichte, spöttische Ton der Ironie, ja, dieses Schwebende bei Plato. Man muss das richtig ironisch hören. Bis dahin, Sokrates, nämlich, bis zu dieser Stufe kannst vielleicht auch du in den Eros eingeweiht werden. Aber ich weiß nicht, ob du imstande bist, zu der vollkommenen Einweihung und Offenbarung zu gelangen. Da sehen Sie mal, Einweihung und Offenbarung. Platos Philosophie als philosophische Religion. Ich werde dir natürlich alles sagen. Und es wird mir nicht an Bereitwilligkeit fehlen, aber du musst dich bemühen, mir zu folgen. Vorausgesetzt natürlich, du hast die Kraft dazu. Wer, so deutet es die Rede der Diotima an, auf richtige Weise das Schöne in den Blick nimmt, der wird, jetzt kommt das Entscheidende, der wird plötzlich ein wundersam göttlich Schönes erblicken und auf dieser Stufe einer Letzterkenntnis das immerwährende Sein berühren. Und nun ist es ganz wichtig, ein unendlicher Abstand, ne, zu den heutigen Wahrheitstheorien. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Es ist ganz wichtig zu sehen, dass diese immerwährende Sein dem Alltagsleben entrückt ist, weit entfernt ist, schwer zu erreichen. Im Symposion spricht Diotima von der Liebe als Mysterien und höchster Schau. In den Geheimnissen der Liebe ist das Schöne ein mit sich selbst ewig Seiendes. Seine Erkenntnis, das sagt es der 7. Brief Platos, den ich schon erwähnt habe, seine Erkenntnis lasse sich nicht in Worte fassen, sondern sie entstehe wie ein durch einen abspringenden Feuerfunken entzündetes Licht plötzlich in der Seele. Die Welt der Schatten als die unterste Stufe in der Hierarchie der Welten ist dann in der Philosophie Plotins am weitesten vom göttlichen Ursprung entfernt und hat gar keinen Anteil an diesem Sein. Also die Welt, in der wir leben, ist am weitesten entfernt, hat gar keinen Anteil an diesem Sein. Eine geistige Konzeption, die dann in den Oktavheften, den berühmten Oktavheften von Franz Kafka, die um 1917 in Zürau entstanden sind, eine große Bedeutung. Ganz kurz noch der sogenannte Androgynen-Mythos in der Rede des Aristophanes im Symposion, erzählt von einem ursprünglich, das ist immer ganz lustig, kugelförmigen, zweigeschlechtlichen Wesen und seiner Spaltung. Sie alle kennen das, ja? dass wir leider, wie auch immer, ja, es sind ja diese, gibt ja die Geschlechtertrennung männlich-weiblich. Und irgendwie scheint es so zu sein, dass immer dem einen das andere fehlt. Nicht? Das ist das berühmte Sache, wie kommt der Topf zum Deckel, der Deckel zum Topf. Das war immer sehr lustig, meine Damen und Herren, wenn die Studenten dann diesen Kugelmenschen gebastelt haben. Nicht? Die haben dann diesen Kugelmenschen gebastelt und auf den Tisch gestellt. Also irgendwie fehlt immer etwas. Und seither, seit dieser Teilung, dieser ursprünglichen Einheit, seit dieser Teilung gibt es die Sehnsucht nach etwas, was fehlt. Nun, Dichtung und Philosophie, Dichtung und Religion und auch der Mythos beschreiben eine anfängliche Ganzheit der Welt und ihre Spaltung in Gegensätze. In der Moderne ist Trennung dann konstitutiv für das tragische Verfehlen der Liebe. Und da möchte ich Sie auf einen wunderbaren italienischen Autor hinweisen, nämlich auf Giorgio Manganelli. Und dieser Giorgio Manganelli hat ein wunderbares Buch geschrieben, in einer Art von Briefroman, mit dem schönen italienischen Titel Amore. So kann das nur ein Italiener machen. Also das ist so dieses italienische Art und Weise, Amore anzureden in Briefen. Und dieses tragische, immer tragische Verfehlen der Liebe, Roland Barthes, der große französische Semiotiker, hat in seinem wunderbaren Buch Fragmente der Liebe, die Sprache der Liebe als eine Sprache der Entfernung, der Fremde bezeichnet. Giorgio Manganelli fasst am Ende seines Buches dieses Verfehlen in die Worte, das ist wunderschön, ich zitiere das Ihnen jetzt. Liebe, du fehlst mir. Du fehlst mir sehr. Jetzt kommt es, passen Sie gut auf. Weißt du nun, dass dies die Beschreibung unserer Liebe ist? Dass ich nie bin, wo du bist? Und du nie bist, wo ich bin? Das ist so schön, dass ich es nochmal wiederhole. Liebe, du fehlst mir sehr. Weißt du nun, dass dies die Beschreibung unserer Liebe ist? Dass ich nie bin, wo du bist. Und du nie bist, wo ich bin. Bevor ich an dieser Stelle abbreche, noch eine Bemerkung zu der von Luchino Visconti verfilmten Erzählung Der Tod in Venedig von Thomas Mann. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich Ihnen gegen Ende meiner Vorlesung dann den wunderbaren Schluss dieser Verfilmung von Visconti, Tod in Venedig, vorführe. Diese Erzählung, die zweifellos ein ganz großes literarisches Meisterwerk ist, Der Tod in Venedig, ist trotz gewisser Rückgriffe auf Platos Phaidos und Symposion grundlegend spätromantisch motiviert. Spätromantisch motiviert. Der Knabe Taccio ist nicht der große Daimon der Diotima, sondern der Seelenführer Hermes Psychopompos. Der Seelenführer, der die Lebenden in das Reich der Toten führte, Hermes Psychopompos, mit eigentümlich dämmergrauen Augen. Seine Hand, das werden wir noch sehen, ja, das ist eine berühmte Schlussszene, die ist wunderschön. Mit der Musik natürlich, der Adagietto aus der 5. Symphonie von Gustav Mahler. Seine Hand, mit der er den im Liegestuhl am Strand sitzenden Künstler Gustav Aschenbach zuzuwinken scheint, deutet nicht wie der Eros Platos auf ein Reich der Ideen, sondern vieldeutig ins verheißungsvoll Ungeheure. So, das ist der etwas kürzere Beitrag zu Plato. Nun wird man ja mit Plato im Leben lang nicht fertig. Aber ich glaube schon, dass uns ein wenig näher steht. Ich mache da noch eine Pause, wir können beruhigt sein. Ja? Weil es ist noch jetzt mal mit 12 Uhr, dann machen wir eine kleine Pause. Wir kommen also zu dem, ja, der eigentlich das Erweckungserlebnis eines jeden fast intellektuellen jungen Mannes ist. Ich habe mich mein Leben lang mit ihm herumgeschlagen. Gott sei Dank gibt es ja einige schlaue Kollegen von mir, die längst über den hinaus sind. Nämlich Friedrich Nietzsche. Nun, Friedrich Nietzsche wurde 1844 in Röcken bei Lützen als Sohn eines protestantischen Pfarrers geboren. Nach einer Professur für klassische Philologie in Basel und ruhelosen Jahren des Exils verfiel er Ende des Jahres 1888 dem Wahnsinn und verstarb nach 10-jährigem Siechtum 1900 in Weimar. Die Tragödie seines Lebens erzählt, das möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen, erzählt Werner Ross. Werner Ross in seiner Nietzsche-Biografie Der ängstliche Adler. Schon das geniale Titel, Der ängstliche Adler. Nietzsches philosophisches Hauptwerk ist Also sprach Zarathustra. Das sollten Sie schon in Ihrem Bücherschrank irgendwo haben. Es gibt ja x Ausgaben davon. Also sprach Zarathustra und mit ihm wollte er der Erbe Richard Wagners und der Philosoph der Zukunft werden. Ich darf ein bisschen Eigenwerbung betreiben, nehmen Sie mir es nicht übel. Ja. Zum Studium seiner Philosophie darf ich auf mein im Franke Verlag Tübingen erschienenes Buch Nietzsche und seine ästhetische Philosophie des Lebens hinweisen. Es ist aber die erweiterte Fassung meines im Junius Verlag Hamburg in mehreren Auflagen vorliegenden Buches Nietzsche zur Einführung. Nun, um das ganz klarzustellen, meine Damen und Herren, wichtiger, viel wichtiger als die Antworten, die Nietzsche gibt, sind seine an uns gestellten Fragen. Das ist das Wichtige, nicht die Antwort, die Fragen. Bedeutender als die von ihm angebotenen Lösungen der von ihm aufgezeigten Probleme unseres Lebens sind seine Diagnosen hinsichtlich der Geschichte des europäischen Nihilismus und ihrer von ihm vorhergesehenen Katastrophen. Wirklich ein prophetischer Geist gewesen, dieser Nietzsche. Der tolle Mensch, eine etwas euphemistische Formulierung für einen Verrückten, der tolle Mensch in der fröhlichen Wissenschaft ist überzeugt, wovon die leichtfertigen Atheisten nie überzeugt sind. Ne? Er ist überzeugt, dass der Gottesmord, für die Gottesmörder eine tiefgehende Entwurzelung mit sich bringt. Und er fragt, Zitat, gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts. Alle Schriften Nietzsche sind übrigens im höchsten, im wörtlichsten Sinne Versuche, deswegen auch hat er seine Philosophie als eine Experimentalphilosophie charakterisiert, sie sind Versuche eines die Wahrheit Suchenden, der eben dadurch für seine Leser auch zu dem großen Versucher wird. Bei Nietzsche geht es nun nicht mehr wie in der Erzählung von einer wahren Welt. In der Philosophie nennt man dieses Gebiet die Metaphysik. Geht es nicht mehr wie in der Erzählung von einer wahren Welt um das über sich hinausgehen der Seele zu einem übersinnlichen Bereich, der in der Philosophie Metaphysik und in der Religion Gott heißt, sondern es geht ihm um die Struktur einer sogenannten immanenten Transzendenz im Leben. Die Fabel von der wahren Welt, einem Schloss, das in den Erinnerungen, Deutungen, Wünschen, Verklärungen und Ängsten der Menschen existiert, ist für Nietzsche zu Ende erzählt. Aber darin ist Nietzsche immer noch Pindariker. zurückgehen auf den wunderbar großen griechischen Dichter Pindar. Darin ist Nietzsche immer noch Pindariker, dass er das güldene Abendrot im Herzen der Welt feiert. Von den Griechen und nur von den Griechen hat er gelernt, was das ist, was bei Pindar göttlicher Glanz heißt. Die Griechen riefen neben Poseidon, den Gott des Meeres, auch noch den Zeus im Meer an. Sie riefen also nicht nur Poseidon an, sie riefen auch den Zeus im Meer an. Denn im Meer, bedeckt mit Gold und Blau, leuchtete ihnen ein luminoses, ein göttliches Moment auf. Und daran, meine Damen und Herren, daran können Sie sehen, wie himmelweit dieser Glanz, den Nietzsche noch mal vermeint, im Herzen der Welt zu sehen, von unserer Gegenwart entfernt ist. Es gibt in der Gegenwart gar keinen solchen Glanz, sondern im digitalen Zeitalter noch das Flimmern von Smartphone und Computer und Fernsehen, mit Flachbildschirmen. Und damit möchte ich jetzt erstmal eine kleine Pause machen, damit Sie nicht ganz erschöpft sind von so etwa 10 Minuten. Ja? Ja, ich glaube, wir können das Herrnchen ein wenig erholen können. Ja? Und ich darf das nochmal kurz fortsetzen. Nietzsches philosophisches Programm einer Umwertung aller christlichen Werte, das für ihn der Tod Gottes erzwingt, hat zum Ziel, die Entwürfe auf einen Sinn des Lebens im Horizont seiner Experimentalphilosophie gerade in das Innere unserer Werteprozesse und Identitätskrisen zurückzunehmen. Und es ist ganz eine Überzeugung Nietzsches, dass ohne ein Ziel seines Lebens der Mensch gar nicht existieren kann. Wenn Sie dieses wunderbare deutsche Requiem von Johannes Brahms, das er in der Jugendzeit geschrieben hat, dann ist das unvergesslich: Herr, lehre mich bedenken, dass mein Leben ein Ziel hat. Was groß ist am Menschen, schreibt er im Vorwort, in der Vorrede von Zarathustra, das ist, und jetzt geht es schon ganz gegen das Menschenbild sozusagen universaler Verwertbarkeit, unter dem wir alle so leiden. Schlimmes Wort der deutschen Wirtschaft, die vom Personalkörper spricht. Da wäre schlecht dabei. Ja. Was groß ist am Menschen, heißt es dann, ist, dass er eine Brücke und kein Zweck ist. Und was geliebt werden kann am Menschen, ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist. Der literarische Gegenentwurf zu dieser Selbsttranszendierung, zum Albert Camus' grandioser Roman L'étranger, der Fremde, zeichnet sich am Horizont von Nietzsches späten Denken nur ganz schwach ab. Was ihn zur Zeit der Niederschrift oder Zarathustra-Dichtung bewegt, sind die Fragen: Wie realisiert der Mensch nach dem Tode Gottes eine gottlose Seligkeit? Und was tritt an die Stelle der christlichen Ewigkeit? Und was an die Stelle der christlichen Seligkeit? Nietzsche ist immerhin Pastorensohn. Und deswegen, was tritt an die Stelle der christlichen Ewigkeit und was tritt an die Stelle der christlichen Seligkeit? Und Nietzsches Antwort ist, an die Stelle der christlichen Ewigkeit tritt die Ewigkeit der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Ihre Resonanz in den kleinen Ohrmuscheln Zarathustras klingt wie das Rauschen des Meeres. Und an die Stelle der christlichen Seligkeit tritt die zweckfreie Schönheit des Übermenschen. Du dürfst dich den Übermenschen nicht als Tarzan vorstellen. Ja? Das ist was ganz anderes. Der Übermensch ist praktisch reiner Entwurf über sich selbst hinaus auch. Er wird gewollt, weil er die Erfüllung der jüdisch-christlichen Eschatologie in der Geschichte ist. Das heißt, der Übermensch ersetzt bei Nietzsche den vom jüdischen Glauben erwarteten Messias. Denn, so Nietzsche in der Kampfschrift Der Antichrist, das ist jetzt ganz großartig, was er da schreibt, das Reich Gottes. Im Judentum und im Christentum gibt es ja die Lehre von der Eschatologie, die darauf aus ist, sozusagen diese spekulativen Entwürfe der Endankunft des Reiches Gottes. Es gibt ein wunderbares Buch meines verehrten Berliner Kollegen Jakob Taubes, Abendländische Eschatologie, wo Sie das alles schön nachlesen können. Das heißt, in der Eschatologie wird das Nahen des Reiches Gottes erwartet. Und das ist jetzt ganz wunderbar, was Nietzsche da schreibt. Er schreibt nämlich, das Reich Gottes hat kein Gestern und kein Übermorgen. Es kommt nicht in 1000 Jahren. Es ist eine Erfahrung an einem Herzen. Es ist überall da, es ist nirgends da. Seine Ankunft im Sinne eines zeitlosen Glücks ersehnt Zarathustra Vorzeichen für sie, ist jener Augenblick, in dem des Übermenschen Schönheit zu ihm als Schatten kam und die Frage nach den Göttern sinnlos werden ließ. Nun, als Kenner der griechischen Philosophie war Nietzsche der Gedanke einer zyklischen Wiederholung kosmischer Prozesse von Werten und Vergehen aus Studium und vor allem aus seinen Basler Vorlesungen mit dem vorplatonischen Philosophen Heraklit vertraut. Heraklit spielt eine ganze Rolle der tiefsten Denker der vorsokratischen Philosophie und er spielt eine Riesenrolle für Nietzsche. Also er hat aber das irgendwie so vorgetragen, wie man das als akademischer Lehrer eben macht. Dass man sagt, da ist das schon gesagt worden und der hat das schon geschrieben. Aber im Sommer des Jahres 1881 wird dieser Gedanke am See von Silva Plana im Engadin, kann ich nur empfehlen, da mal hinzugehen, selbst Maria zu besuchen. Im Sommer des Jahres 1881 wird er am See von Silva Plana im Engadin zu dem Blitz einer philosophischen Offenbarung. Als ungeheurer Augenblick ist diese Offenbarung die traumhafte Einbildung von Ich und Welt im Ring der Ewigkeit, in dem nirgends Anfang und nirgends Ende ist. Aber, ihren Schrecken, hält der Aphorismus das größte Schwergewicht aus dem 4. Buch der fröhlichen Wissenschaft in der Rede des Dämons fest. Das ist jetzt ein anderer Dämon als der bei Platon. Es ist ein furchtbarer Seelendämon, der ihm ins Ohr flüstert. Hast du das nicht auch schon einmal für dich gedacht? Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch unzählige Male leben müssen. Nein, in unseren Albträumen ist alles möglich, meine Damen und Herren. Auch der Gedanke, dass uns das einmal durchs Hirn schießt. Ein Albtraum übrigens für einen Menschen, der so am Leben gelitten hat wie Nietzsche. Und im Zentrum des dritten Teils von Also sprach Zarathustra, das ist das Hauptbuch, steht die Lehre von der ewigen Wiederkehr desgleichen. Und sie stammt aus einem Zustand der allertiefsten Verzweiflung. In dem sich Nietzsche übrigens nach dem Ende seiner Beziehung zu der Blitzgescheiten femme fatale Lou Andrea Salome befand. Lou Salome? Meine Damen und Herren, das möchte ich Ihnen nochmal sagen. Lou Salome, die übrigens eine der besten, bis heute besten Bücher über Nietzsche geschrieben hat. Ich möchte jetzt meinen verehrten Kollegen Volker Gerhardt und allen nicht zu nahe treten und so weiter. Ich schätze, dass Ihre Arbeiten ja sehr. Aber Nun, Salome hat ein blitzgescheites Buch geschrieben, das übrigens auch noch heute erhältlich ist, Friedrich Nietzsche in seinen Werken. Das nur nebenbei. Aber, wie gesagt, Zustand tiefster Verzweiflung, in dem man sich Nietzsche nach dem Ende seiner Beziehung zu Salome fand. Dass er zu dieser Zeit mit dem Gedanken an Suizid ernsthaft gespielt hat, beweist übrigens das Kapitel Das andere Tanzlied aus dem Zarathustra. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Ausgabenkrams erstmal heute Abend oder am Sonntag irgendwie mal aus, ja? Das andere Tanzlied. Und in diesem Tanzlied spricht das Weib, das Leben Weib, das Weibleben. Margitta, eine ziemlich verlotterte Erscheinung, müssen Sie mal porträtieren, ja? Mit wilden Haarzotteln, ja? Spricht dann leise zu ihrem dubiosen Liebhaber Zarathustra. Was spricht denn das Leben? Sie sagt zu ihm, O Zarathustra, du liebst mich lange nicht so sehr, wie du redest. Es geht ja immer darum, dass bei Nietzsche das Leben und so weiter wird immer hymnisch verklärt und gefeiert. Und dann heißt es, du liebst mich im Grunde genommen lange nicht so sehr, wie du redest. Dann sagt das Leben, ich weiß, dass du daran denkst, dass du mich bald verlassen willst. Da haben sie ganz deutlich einen Hinweis. Ich weiß, dass du daran denkst, dass du mich bald verlassen willst. Und jetzt gibt es eine wunderschöne Stelle. Das sind ja solche Höhepunkte. Ja? Also deswegen habe ich noch nie bereut, ein Zarathustra-Seminar gehalten zu haben, wegen dieser Stellen. Es gibt, sagt sie, es gibt eine alte, schwere Brummglocke. Nun, ich selber war natürlich in Sils Maria und bei einem Kongress und habe keine Unterkunft mehr gefunden und habe dann in einer Bäckerei dort gewohnt und habe ausgerechnet in Sils Maria genau neben der Kirche Quartier bezogen. Und hörte auch diese Glocke von Sils Maria Mitternacht einschlagen. Das geht es nicht. Ich höre eine alte Glocke, eine alte schwere Brummglocke. Hörst du diese Glocke Mitternachtstunde schlagen, dann, O Zarathustra, begreifst du, dass die Stunde 12 geschlagen hat und du mich bald verlassen wirst. In der wunderbaren Erzählung des rumänischen Religionswissenschaftlers Mircea Eliade bei den Zigeunerinnen, eine grandiose Erzählung, bei den Zigeunerinnen, ist das Grundmotiv in den traumhaften Vorgängen das Leben des Herrn Krabielesko in einem heißen Sommertag erschütternd der Ruf, begreifst du denn immer noch nicht, was geschehen ist? Begreifst du denn nicht, wirklich nicht, dass die Stunde 12 geschlagen hat? Ersten Ausdruck findet der Gedanke von Nietzsches Lehre der ewigen Wiederkehr desgleichen im Kapitel vom Gesicht und Rätsel einer Traumerzählung. Zarathustra steigt durch leichenfarbene Dämmerung mühsam einen Bergpfad aufwärts. Auf seinen Schultern lastet der Geist der Schwere, der Zwerg, ein furchtbarer Zwerg. Höhnisch träufelt er ihm Bleigedanken ins Hirn und das alles Wollen von der allmächtigen Zeit zunichte gemacht wird. Mein verehrter Berliner Kollege Michael Theunissen, der kürzlich verstorben ist, war lange Jahre ja Professor an der Freien Universität in Berlin, vorher in Heidelberg, hat ein Buch geschrieben über die negative Theologie der Zeit. Und hat eben darin auch ausgeführt, dass unsere Depressionen, viele Depressionen damit zu tun haben, dass wir das Empfinden haben, dass die Zeit alles kaputt macht, was wir uns jemals aufgebaut haben. Die Zeit zerreibt alles. Und das alles von der Zeit zunichte gemacht wird und vergeblich ist. Und mit der Last des Umsonst auf dem Rücken bewegt sich Zarathustra vorwärts und nur, was ihn aufrecht erhält, ist sein Einsiedler- und Adlermut, der hält ihn aufrecht. Der eigentlich einer der wenigen bedeutenden evangelischen Theologen, die es gibt, ja? Bei Theologen müssen wir immer vorsichtig sein. Aber es gibt einen sehr guten Theologen. Dieser gute Theologe hat den Namen Paul Tillich. Lange Jahre in Amerika dann auch gelebt. Und Paul Tillich hat ein Buch geschrieben, Mut zum Sein. Da erwähnt er auch diesen Adlermut Nietzsches, der ihn aufrechterhält. Und gegen Ende seines fragenden Selbstgespräches über die ewige Wiederkehr an einem Torweg spricht Nietzsche immer leiser. Immer leiser und leiser. Er fürchtet sich vor seinen Gedanken und Hintergedanken. Wovor fürchtet sich denn Nietzsche? Und diese Frage zu beantworten, muss man auf eine Nietzsche sehr früh traumatisierende Angst zurückgehen. Wenn so die Hintergedanken Zarathustras, die ewige Wiederkehr wahr ist, dann erwachen in ihr auch die Toten. Und was ich Ihnen jetzt sage, das ist wirklich so, das ist wirklich so, hat sich wirklich so ereignet. In dem vom Kind Nietzsche in einer Winternacht des Jahres 1850 erlebten Traum steigt der tote Vater, der Pfarrer Karl Ludwig Nietzsche, in seinem Sterbekleid aus dem Grab, eilt in die Kirche und steigt mit einem kleinen Kind auf dem Arm Josef, den in diesem Jahr gestorbenen kleinen Bruder Nietzsches, zurück in die Gruft. Deutet man diesen Traum, wie der Basler Psychiater Gaetano Benedetti, auf der Subjektstufe, dann wäre das kleine Kind nämlich Nietzsche selber. Der Schrecken der ewigen Wiederkehr wäre die Wiederkehr des toten Vaters. 1886 schreibt Nietzsche an seinen Freund Franz Overbeck in Basel, er habe vom Erlös seiner Bücher das Grab des Vaters auf dem Gottesacker in Röcken mit einer großen Marmorplatte bedecken lassen. Schützt sie, meine Damen und Herren, schützt diese Marmorplatte vor der Wiederkehr des Erlkönigs? Zwerg und Torberg sind plötzlich verschwunden, allein zwischen wilden Klippen im ödesten Mondschein sieht Zarathustra einen jungen Hirten, dem hängt eine schwarze, schwere Schlange aus dem Mund. Ich habe mir mal überlegt, wer könnte das eigentlich malen? Und gemalt, wenn ich mir das vorstelle, hätte das können der große Basler Maler Böcklin. Den hängt eine große, schwarze, schwere Schlange aus dem Mund. Die schwarze Schlange ist Symbol für die würgende Schwere des Gedankens der ewigen Wiederkehr aller Dinge im Stundenglas der Zeit. Und auf Zarathustras Schrei hin beißt der Hirte der Schlange den Kopf ab, speit ihn aus und springt als ein göttlich Verwandelter auf, der lacht. Und dann heißt es folgendermaßen bei Nietzsche: O meine Brüder, ich hörte ein Lachen, das keines Menschen war, und nun frisst ein Durst an mir, eine Sehnsucht, die nimmer stille wird. Das trunkene Lied beginnt mit dem Ruf, O Mensch, gib acht, wunderbar von Gustav Mahler vertont, O Mensch, gib acht, was spricht die tiefe Mitternacht? O Mensch, gib acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Sie spricht von dem Weh, das die Herrschaft der Zeit alles vernichtet. Aus ihrer Rede stammt eine tiefe Melancholie um Mitternacht, wenn bei dem Glockenschlag 12 das Verrinnen der Zeit in der Sanduhr hörbar wird. Aber im visionären Bild des lachenden Hirten, dem Doppelgänger Nietzsches, ist das Leiden an der Vergänglichkeit quasi in einer Zeittranszendenz überwunden. In der Dichtung des Zarathustras leuchtet diese Überwindung der Zeit sowohl auf, als dass sie auch erlischt. Denn im deutschen Idealismus vermochten weder der Begriff Erinnerung bei Hegel als innern, R-innern, noch Hölderlins Andenken als Treue zu dem auf Bleibendes gerichteten Daseinsformen der Liebe und der Tat, die Wunden zu heilen, welche die alles fressende Zeit in der Seele hinterlässt. Nietzsches spätes Denken zielt auf die Anerkennung, jetzt komme ich nochmal auf Heraklit, es zielt auf die Anerkennung einer heraklitischen Doppelwelt, das Reich der Lebenden und der Toten umgreift. Und aus dieser Welt vernimmt das Ohr Zarathustras das Strömen und Zurückströmen nie versiegender Meere in den ewigen Gezeiten von Ebbe und Flut als Gesang. Von seiner Glückstiefe betäubt verwandeln sich die aus dem Schmerz geborene griechische, unter dem Zeichen des Südens stehende afrikanische Heiterkeit und sie wird zuletzt zur bildenden Heiterkeit des Todes. Ja, ich sehe, ich habe zu viel geschrieben, ja, um das noch rechtzeitig, um mich Kafka nun zuzuwenden, überspringe ich den Rest einmal und wende mich nun vor allem zuletzt nochmal Franz Kafka zu. Franz Kafka 1883, ich war ja sehr froh, dass sich eine Dame sich Tschüss, Barbara. Eine Dame sich gemeldet hat, die das letzte Mal bei der Sommeruniversität bei unserem gemeinsamen Vortrag mit Professor Emmerich zusammen über Franz Kafka dabei gewesen ist. War noch jemand zufälligerweise da? Sehr schön. Dann berichte ich Ihnen ja praktisch einiges, was Sie schon kennen. Also, Franz Kafka, 1883 in Prag geboren, war Sohn eines jüdischen Kaufmanns und arbeitete als Angestellter einer Versicherungsgesellschaft. 1917 erkrankte er an Tuberkulose, der 1924 in einem Sanatorium bei Wien erlag. Sein größtenteils posthum erschienenen Erzählungen und Roman zählen zu den bedeutendsten und meistgedeutetsten Dichtungen des 20. Jahrhunderts. Zu seiner Biografie gibt es ja diese wunderbare Biografie, die drei Bände von Rainer Stach, das ist ein Weltereignis praktisch, ja? Rainer Stach, Franz Kafka, aber ich will sie ja nicht traktieren, was sie haben müssten, ja? Wäre die kleine, wunderbare Kafka-Biografie von Klaus Wagenbach. Ja, der den Wagenbach-Verlag, ja, der bekannte Mann in roten Socken, ja? Der schon 80 ist, Klaus Wagenbach. Eine humorvolle, geistreiche Hinführung übrigens zu einer Kafka-Lektüre gibt Carla Reimert in ihrem im Aufbauverlag als Taschenbuch erschienenen Band Kafka für Eilige. Und für das Studium geeignet ist der von Michael Müller, der ist der Präsident der Kafka-Gesellschaft, herausgegebene Reklamband, Reklamband, Interpretationen Franz Kafka, Romane und Erzählungen. Und hinsichtlich des bekanntesten Romans, der Prozess, darf ich auf meinen im Elfenbeinverlag Berlin erschienenen Lektüren Maskerade des Auslands hinweisen. Kafkas Bücher sind für uns, was er in einem Brief von Büchern überhaupt gefordert hat. Er sagte, mein Gott, meint er da, ein Jugendbrief übrigens, ja? Sagt er, ja, so schöne Bücher, ja, wo nachher die Gräfin den Grafen bekommt und so. Mein Gott, das könnten wir uns alle selber schreiben. Wir brauchen ganz andere Bücher. Was er von Büchern gefordert hat, das hat seine eigene Literatur verwirklicht, die Axt zu sein, das ist die berühmte Formulierung, die Axt zu sein für das gefrorene Meer in uns. Kafkas Bücher stellen eine Wahrheit dar, die alle Literatur sprengt und den Leser vor allem mitten ins Herz trifft. Die erzählen davon, wie der Mensch, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Wir können unser Leben, so gerne wir das möchten, nicht dauernd bewachen. Wir können unser Leben nicht dauernd bewachen. Und darin liegt im Grunde, und das greift Kafka auf, dass der Mensch, wie der Mensch in einem unbewachten Augenblick von seinem Platz im Leben fortgezogen wird, und in diesem Sog in eine Grenz- und Gegenwelt seines Bewusstseins gerät, in der er untergeht. So bedarf es nur eines winzigen Augenblicks, in dem Josef K. alleine gelassen wird, um aus dem Gedankengang seiner Verhaftung heraus an die zehnfache Möglichkeit seines Suizids zu denken, Allerdings nur, um diesen Einfall sogleich als sinnlos zu verwerfen. Aber der Todesgedanke lässt sich von da an nicht mehr verdrängen, auch wenn er kein einziges Mal mehr direkte Erwähnung findet. Man hat ja Kafka auch zu Recht natürlich den Dichter der Angst genannt. Und darin liegt auch, glaube ich, seine allergrößte Bedeutung. Die Angst, die uns bei der Lektüre des Prozessromans zum Beispiel erfasst, gründet in der Erkenntnis, jeden Augenblick kann aus dem Dunkeln etwas hervortreten, etwas Entsetzliches. Nochmal, ich wiederhole den Satz nochmal. Jeden Augenblick kann aus dem Dunkeln etwas hervortreten, etwas Entsetzliches. Der zitierte Satz stammt aber nicht, wie vermutet, von Franz Kafka, sondern von Eduard von Keyserling. Wunderbarer Dichter, er hat viel zu wenig gelesen. Der stammt von Eduard von Keyserling, dem bedeutendsten Vertreter des literarischen Impressionismus. Jeden Augenblick kann aus dem Dunkeln etwas hervortreten. Und dieses Etwas ist von dem ruhig einteilenden Verstand, den Josef K. bis zuletzt zu behalten versucht, nicht zu bewältigen und logisch nicht zu durchdringen. Es genügt, wie in der Erzählung ein Landarzt, ein winziger Augenblick der Zerstreutheit. Schon klappt die brüchige Tür des schon seit Jahren unbenutzten Schweinestalls in den Angeln auf und zu. Das Dienstmädchen des Arztes lacht noch und sagt, man weiß ja nie, was für Dinge man im eigenen Hause hat. Ne? Wie viele Leichen sind in ihrem Keller versteckt? Sichtbar wird plötzlich ein Fremder, zusammengekauert in dem niedrigen Verschlag, der auf allen Vieren hervorkriechend fragt, soll ich anspannen? Sogleich wird der Wagen des Arztes fortgerissen wie Holz in der Stube. Die Metapher Dichtung als Gerichtstag ist seit Ibsens Spruch, dichten Gerichtstag halten über das eigene Ich um die Jahrhundertwende übrigens geläufig. Josef K. wird der Prozess von unbekannten Instanzen gemacht, gegen ihn wird Anklage nach einem Gesetz erhoben, das er nicht kennt, und dies immer wieder in einem Augenblick des Erwachens, in dem die Welt aus Ingredienzien verschiedener Seinszustände aus Wachen, Schlaf und Traum zusammengesetzt ist. Kafkas Texte weisen wie die Dichtung Dostojewskis auf das gespaltene Subjekt, dessen Organisation durch den Einbruch ich-fremder Mächte zerrüttet wird. Bin ich nicht Steuermann? Fragt ein Ich in einem 1920 geschriebenen Dramstück. Bin ich nicht Steuermann? Ich meine, das gibt also in der antiken Tradition, ne? In der antiken Tradition gibt es eine berühmte Tradition, wo das Ich als der Lenker seines Lebenswagens thematisiert wird. Ne? Dass ich mein Leben lenke. Bin ich nicht Steuermann? Du, fragt ein dunkel hochgewachsener Mann, der den fragenden Fuß auf die Brust setzt und ihn niedertritt. Die Physiognomie der Depression zeigt eine berühmte Figurenzeichnung Kafkas. In ihrer Körperhaltung ist sie die grafische Transformation einer Passage über Josef K. zu Beginn des Kapitels Advokat, Fabrikant, Maler. Ich wollte Ihnen das jetzt eigentlich auf Folie zeigen, aber das geht leider nicht, deswegen muss ich einfach das uralte Exemplar-Klassiker-Ausgabe vorhalten. Das ist diese berühmte Figurenzeichnung Kafkas. Das ist reine Darstellung der Depression. Statt zu arbeiten, drehte er sich in seinen Sessel, verschob langsam einige Gegenstände auf den Tisch, ließ dann aber, ohne es zu wissen, den ganzen Arm ausgestreckt auf der Tischplatte liegen und blieb mit gesenktem Kopf unbeweglich sitzen. Haben Sie schon mal eine schönere Kurzfassung der Depression gelesen? Kafkas letzter fragmentgebliebener Roman, Das Schloss, zeichnet wie den Prozess eine komplexe Bedeutungsvielfalt aus und ein rätselhafter Sinn. Kafka begann mit seiner Niederschrift im Januar 1922, als er sich nach einem schweren Nervenzusammenbruch in Spindelmühle zur Erholung aufhielt. Der Eingangsabschnitt des Romans erzählt von dem Übertritt Kars, der ihn aus seiner Heimat in ein abgeschiedenes Dorf in einer Schneewelt führt. Zitat: Es war spät abends, als Kar ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen. Nebel und Finsternis umgaben ihn. Auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an. Lange stand Kar auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führt, und blickte in die scheinbare Leere empor. Die von der Brücke, also Übergang von der bekannten Heimat zu einem unbekannten Land, blickt Karl lange in die scheinbare Leere empor. In ihrer Finsternis existiert scheinbar etwas unbezweifelbar, auch wenn es nicht der schwächste Lichtschein andeutet. Nun, wenn Sie diesen Spätroman lesen, dann werden Sie sehen, dass alle Bilder von einem Schloss in sich gebrochen sind und symbolisch mehrdeutig sind. Das Schloss selbst liegt hoch oben in der Schneewelt, still wie immer. Die Blicke des Beobachters gleiten an seinen sich bereits auflösenden Umrissen ab. Zu Beginn des 8. Kapitels erscheint es Kar wie ein jemand, der ruhig dasitze und vor sich hinsehe, nicht etwa in Gedanken verloren und dadurch gegen alles abgeschlossen, sondern frei und unbekümmert. Bei der Personifikation eines nicht personenhaften Gebildes könnte es sich, so die Vermutung meines Freundes Hindert Emrich, um eine versteckte Gottmetapher handeln, die im Gegenzug zu etwas, was man vermessen kann, nicht zum Objekt gemacht werden kann. In seiner Unnahbarkeit und Menschenferne entzieht sich das Schloss dem Urteil eines asphyxierenden Blicks. Von Kar heißt es, je länger er hinsah, desto weniger erkannte er, desto tiefer sank alles in Dämmerung. Dem irdisch befleckten Auge, so eine Aufzeichnung aus dem Oktober 1917, zeigen sich in der Höchstempfindlichkeit der Sinne lauter Ungeheuer und ein je nach der Laune und Verwundung des Einzelnen entzückendes oder ermüdendes kaleidoskopisches Spiel. Der Roman enthält widersprüchliche Bedeutungsphänomene des Schlosses und des Dorfes. Das Matriarchat im Dorf verleiht dem Schloss luminose Züge. Kars Strategie, um seine Berufung zum Landvermesser, sieht in ihm den anonymen Gegner, aber sein Kampf wird früh erschüttert, als er nämlich versucht, telefonisch Kontakt mit dem Schloss aufzunehmen, vernimmt er aus der Hörmuschel ein Summen wie den Gesang fernster aller fernster Stimmen. Rauschen und Gesang verdichtet sich im Ohr Kars zu einer einzigen machtvollen Stimme. Ist sie ein Anklang an Ezechiel Kapitel 10, Vers 5, Zitat, und man hörete die Flügel der Cherubim rauschen, bis heraus von dem Vorhof, wenn die Stimme des allmächtigen Gottes, wenn er redet? Oder ist das Rauschen in der Hörmuschel eine akustische Halluzination, wie in dem Felix Bauer erzählten Traum, in dem Kafka von einer Brücke aus, auf der zwei Telefonhörmuscheln liegen, statt Nachrichten vom Pontus zu erhalten, nichts hört als einen traurigen, mächtigen, wortlosen Gesang und das Rauschen des Meeres. Das Dorf begraben im Schnee liegt unten, das Schloss thront oben im gleißenden Sonnenlicht eines Wintermorgens, für K. unzugänglich. Die Topographie oben, unten bestimmt K.s Winterreise. Der Vergleich zwischen dem Kirchturm seines Heimatstädtchens und dem Schloss taucht dessen Bild in ein surreales Licht. Seine Mauerzinnen erscheinen wie von ängstlicher oder nachlässiger Kinderhand gezeichnet. In dem Architekturbild kreuzen sich der Ruinen früherer Repräsentationen einer höheren Wirklichkeit mit der Unschuld ihres fiktionalen Entwurfes. Der Widerschein der Sonne in seinen kleinen Fenstern hat etwas Irrsinniges, es verleiht dem Schloss Züge eines wahnhaft überhöhten und illusionären Gebildes, das Karl in einem Labyrinth von Zimmern, Türen, Stimmen und Echos verstrickt. Ja, ich muss ein wenig kürzen. Ja. Als Gerstärker, der Fuhrmann Gerstärker, kam von seiner ersten erfolglosen Exkursion zum Schloss auf seinem Schlitten zum Brückenhof zurückfährt, hält K. vom Schloss, darauf kommt es jetzt noch an, um das zu vermitteln, ein akustisches Signal. Das Schloss dort oben, merkwürdig dunkel schon, das K. heute noch zu erreichen gehofft hatte, entfernte sich wieder. Als sollte ihm aber noch zum vorläufigen Abschied ein Zeichen gegeben werden, erklang dort ein Glockenton. Fröhlich beschwingt, eine Glocke, die wenigstens einen Augenblick lang das Herz erbeben ließ, so als drohe ihm, denn auch schmerzlich war ihr Klang, die Erfüllung dessen, wonach er sich unsicher sehnte. Erinnern wir uns noch einmal. Kafka ist todkrank, wirklich todkrank, als er im Schlossroman arbeitet. Er verstand sein Schreiben damals als Ansturm gegen die letzte irdische Grenze. Im Glockenklang vom Schloss, so deute ich es, so deute ich ihn von meinem K., die Resonanz übrigens eines Initiationserlebens aus seiner Kindheit zu hören, dem ich die siegreiche Bezwingung der hohen Friedhofsmauer an einer Stelle, wo er schon oft abgewiesen worden war. Der von blendendem Licht überflutete Kirchhofplatz in seiner Heimat, die in die Erde versinkenden Kreuze sind im beschwingten Glockenton oben vom Schloss, der für einen Augenblick lang das Herz erbeben lässt, gleichsam gegenwärtig, so als drohe ihm, noch schmerzlich war der Klang, die Erfüllung dessen, wonach er sich unsicher sehnte. Ist die Sehnsucht, Kas im Schloss für immer zu wohnen? Der starke Ton wird alsbald von einem schwachen, eintönigen Glöckchen abgelöst. Es erinnert an das Läuten des Friedhofsglöckchens bei einer Beerdigung. Und heißt es im Roman, dieses Geklingel passte freilich besser zu der langsamen Fahrt und dem jämmerlichen, aber unerbittlichen Fährmann. Wer dächte bei ihm nicht an Charon, den mythischen Fährmann, der die Toten über den Strom an das jenseitige Ufer bringt. Und um jetzt auch noch einmal Ihnen eine Verbindung zu zeigen zwischen Kafka und Nietzsche, darf ich Sie noch auf ein Klangerlebnis Nietzsches hinweisen in Genua, das zur Zeit der Abenddämmerung, das er dokumentiert hat in Menschliches, allzu Menschliches. Zitat: In Genua hörte ich von einem Turm her ein langes Glockenspiel, das wollte nicht enden und klang über das Geräusch der Gassen und Abendhimmel und die Meerluft hinaus, so schauerlich, so kindisch zugleich, so wehmutsvoll. Da gedachte ich der Worte Platos und fühlte sie auf einmal im Herzen. Alles Menschliche insgesamt ist des großen Ernstes nicht wert. Trotzdem, dann bricht der Text ab. Ein atmosphärisch durch Abendhimmel und Meerluft umgrenzter Weltbezug, ein über ihn hinausklingendes einsilbiges Glockenspiel, in dem Gegeneinander von Schweigen und Klang kommt die Unruhe des menschlichen Treibens zum Erliegen, wenn nach der biblisch intonierten Reminiszenz an ein Wort Platos, da gedachte ich der Worte, der Text mit einem schwachen trotzdem abbricht. Eine traumartig letzte Begegnung mit der Wirtin des Herrenhofes, also was eben nun diesen Roman auch auszeichnet von Kafka, ist die ungeheure Bedeutung der Frauenfiguren dort. Das ist bei den anderen Romanen, da kommen auch Frauen vor, aber die sind ganz anders gezeichnet. Und eine der wundervollsten Frauenfiguren ist die Herrenhofwirtin. Meine traumhaft letzte Begegnung mit der Wirtin des Herrenhofes deutet in dem Katz-und-Maus-Spiel von Frage und Gegenfrage das zweifelhafte Versprechen von Kahrs baldiger Heimholung an. Am Ende seines Gesprächs mit ihr über das Geheimnis ihrer altmodisch dunklen Abendkleider und der von ihr heftig zurückgewiesenen Vermutung, sie ziele mit ihnen auf etwas anderes ab, Gerstecker, der Fuhrmann, hat K. bereits am Ärmel, um ihn aus dem Herrenhof hinwegzuführen, da ruft sie ihm nach. Und damit endet eigentlich in ihren Ausgaben von Max Brod der Roman, dann endet der: Ich bekomme morgen ein neues Kleid, vielleicht lasse ich dich holen. Nun gibt es eine ganz intensive Debatte, was das neue Kleid bedeutet. Das Kleid spielt bei Kafka immer eine ganz große Rolle. Es fasziniert von Kleidern. Die einzige Frau, die eigentlich, muss man sagen, ihm innerlich verwandt war und ihm auch gewachsen war, war die wunderbare tschechische Journalistin Milena Jesenská, die nachher von den Nazis umgebracht worden ist. Briefe an Milena ist ein bezaubernder Liebesroman in Briefen, die müssen sie unbedingt haben. Nicht Felice, Briefe an Felice, aber wie Briefe an Milena zu umwerfen. Und Milena hat übrigens auch Mol, die war ja wunderbare Frau, aber psychisch natürlich nicht ganz so stabil. Ne? Und sie hat viele Mole-Zeichnungen gemacht und so weiter. Und da war er immer begeistert, dass sie solche Zeichnungen gemacht hat. Er war Mole-begeistert, das neue Kleid. Ich bekomme morgen ein neues Kleid. Die Frage ist nun die, meine Damen und Herren, ist das neue Kleid ein Zeichen seiner bevorstehenden Verwandlung in einen anderen Zustand, wie in dem Fragment Das Haus, wo es heißt, K. trug heute ein neues, langes, dunkles Kleid. Er wusste, was mit ihm geschehen war. Dann, wenn das so wäre, dann wäre die Symbolik des Kleides im Sinne von C.G. Jung der Verweis auf etwas Unaussprechliches, etwas, das wir ahnen, aber das wir nicht wissen. Oder sind die Kleider der Wirtin ihre Kostümierung, in der sie K. seine Übersiedlung in das Schloss, dem sie angehört, vage ankündigt? Das könnte ihre Ironie erklären, mit der sie im Gespräch die Vermutung Kars in der Schwebe hält, du bist nicht nur Wirtin, wie du vorgibst. Dann sagt sie, sieh mal, du bist voll Entdeckungen, was bin ich denn noch sonst? Deine Keckheiten nehmen nun aber schon wahrhaftig überhand. Das Bild kommt nochmal vor, in einem Fragment Kafkas, als eine große Dame mit lang fließendem Kleid und breitem, mit Federn geschmückten Hut eilt in einem Fragment aus dem Nachlass eine Ohnmacht zum auslöschenden Kram. Also eine Ohnmacht, eine große Dame mit lang fließendem Kleid und breitem, mit Federn geschmückten Hut eilt als Frau Ohnmacht zu einem auslöschenden Kram. Man kann in dem auslöschenden Kranken den Erzähler Franz Kafka sehen, der am Schloss wohnt. Ja, und da ich ja Ihnen jetzt noch versprochen habe, ein Stückchen Thomas Mann, eine wunderbare Letzte, nochmal mal den Mutter junge Mann, muss ich hier leider abbrechen. Aber lassen Sie mich noch zum Schluss doch noch irgendwie, das möchte ich Ihnen noch vortragen, weil das so schön ist, ja? Lassen Sie mich das noch mal zum Schluss noch mal vortragen. Bei der Sehnsucht nach dem Unbestimmten, das ist jetzt wirklich der Abschluss, ja, für heute, ja, nach dem Unbestimmten geht es immer auch um Sprach- und Verstehensgrenzen. An ihnen liegt im Licht eines frühen Dunkels das Schloss in einer Stille, die nicht das geringste Zeichen vom Leben zeigt. Das Schloss vor Augen können wir philosophisch auf das Hinüber reflektieren unser Auge auf einen Unbekannten heften, über seine aus Träumen bekannte Erscheinung als ein gewisser Herr Klamm Selbstgespräche führen, wenn es Abend geworden ist, so wie der Schriftsteller Aldo Palazzeschi in seinem an ein Bild von Magritte erinnernden Gedicht Der Unbekannte. Das möchte ich zum Schluss noch vortragen. Und dann sehen wir noch Thomas Manns Sequenz. Der Unbekannte. Hast du ihn vorübergehend gesehen heute Abend? Ich habe ihn gesehen. Hast du ihn gestern Abend gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ich sehe ihn Abend für Abend. Blickt er dich an? Er wendet den Blick nicht, er blickt nur immer hinüber. Hinüber, wo der Himmel beginnt und die Erde endet, dorthin, wo hinter der Sonne ein Lichtstreif bleibt. Und wenn es dunkel ist, geht er fort. Allein? Allein. Wie ist er gekleidet? Schwarz gekleidet. Immerzu schwarz. Ja, damit Sie nun nicht ganz in Melancholie versinken, dann möchte ich Ihnen noch die letzte Sequenz von der Thomas-Mann-Verfilmung von Visconti vorführen. Das machen wir jetzt noch. So, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben zumindest für das kommende Wochenende einige Anregungen bekommen. Schönen Dank.